bin ein Gegner der Religion. Sie lehrt uns, damit zufrieden zu sein, dass wir die Welt nicht verstehen. So Richard Dawkins. Und nochmal etwas pointierter. Die Religion ist Gift, denn sie verlangt von uns, dass wir unser wertvollstes Vermögen, nämlich die Vernunft, aufgeben und Dinge ohne Beweise glauben. Dann verlangt sie von uns, dies zu respektieren, was sie Glauben nennt. So der mittlerweile verstorbene Christopher Hitchens. So, mit diesen Zitaten von zwei der Four Horsemen, der vier Reiter des neuen Atheismus, möchte ich in unsere Podcast-Folge starten und dabei ganz herzlich unseren Interviewgast willkommen heißen, Herr Professor Dr. Heinz-Peter Hempelmann.
Hallo Simon Gerecht.
Ja, schön, Sie heute bei uns zu haben. Sie haben 2010 das Buch Der neue Atheismus und was Christen von ihm lernen können geschrieben und sind dabei auch auf die gerade eben zitierten atheistischen Denker und deren Überzeugungen eingegangen. Und mit Ihnen möchte ich mich heute über die atheistische Herausforderung für Christen im 21. Jahrhundert unterhalten. Zuerst aber stellen Sie sich doch bitte einmal unseren Hörern vor, dass wir auch wissen, wen wir da heute vor uns haben.
Gerne. Ich bin Jahrgang 1954, habe dieses Jahr meinen 70. Geburtstag gefeiert, habe Theologie und Philosophie studiert, beides im Hauptfach, beides abgeschlossen. In Theologie eine Promotion, Philosophie ein Master oder Magister Artium, wie man in Deutschland damals noch sagte. Und bin zurzeit Professor für systematische Theologie und Religionsphilosophie an der Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg und für Religionsphilosophie und Kulturhermeneutik an der Internationalen Hochschule in Liebenzell. Und daneben hat sich quasi neben Theologie und Philosophie ein weiterer Schwerpunkt entwickelt, das ist die kirchliche Milieuforschung, die danach fragt, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt, nämlich immer fragmentierter und segmentierter und wie wir als Christen darauf kommunikativ und in der Sache zu antworten haben. Vielleicht reicht das mal erst. Hm.
Ja, damit sind Sie auch, glaube ich, genau der richtige Gesprächspartner für das, worüber wir heute sprechen wollen, wo Sie, wie bereits angesprochen, ja auch schon ein Buch zugeschrieben haben, nämlich der sogenannte neue Atheismus, der ist ja mittlerweile gar nicht mehr so neu. Wir sprechen da von einer Gruppe von verschiedenen atheistischen Denkern, die mit dem gemeinhin in Verbindung gebracht werden, die in den 2000ern in relativ kurzer Abfolge verschiedene sehr religions- und auch christentumskritische Bücher verfasst haben. Und mit dem haben sie sich damals auseinandergesetzt. Aber unsere Zeit ist sehr schnell im Wandel. Darüber werden wir heute auch etwas sprechen. Was war denn damals los in den 2000ern? Was war denn das Neue an diesem sogenannten neuen Atheismus?
Ja, da war sehr viel los und das Entscheidende haben Sie eigentlich schon genannt, nämlich eine kumulative Verdichtung von religionskritischen, dezidiert atheistischen Veröffentlichungen in Deutschland, in Frankreich, in den USA. Und vieles davon wurde dann eben auch übersetzt. Und man hatte dann tatsächlich den Eindruck einer neuen Strömung. In Deutschland kam es zur Gründung der Giordano Bruno Stiftung, die das Sprachrohr des sogenannten neuen Atheismus ist, mit einem sehr lautstarken und artikulationsstarken Sprecher, Michael Schmidt-Salomon, der ein humanistisches Manifest veröffentlichte, das also programmatischen Charakter hatte. Und das hat ein gewisses öffentliches Aufsehen dann auch erregt, auch in Großbritannien und so weiter. Die Stiftung hat ganz viele öffentlichkeitswirksame Dinge gemacht, unter anderem eben auch den Kontakt zu Herrn Dawkins hergestellt. Man hat einen Karl-Heinz-Deschner-Preis geschaffen. Deschner, einer der bekanntesten Kirchenkritiker über Jahrzehnte. Man hat sich also sehr geschickt auch Leute ins Boot geholt, die schon einen bestimmten Namen hatten. Hm. Sie hören den gewissen kritischen Unterton. Man darf aber die GBS nicht unterschätzen. insofern sie einen wissenschaftlichen Beirat hat, in dem also wirklich einige Großpropheten aus dem Bereich von Physik, Biologie und auch Philosophie sitzen, von denen einige einen internationalen Ruf haben. Neu an dieser Bewegung war auf der einen Seite dieser Neuigkeitswert, über den wir gerade gesprochen haben, aber in der Sache neu war die religionskritische Härte, mit der man gegen Kirche, Religion, christliche Religion und dann auch gegen den Islam vorgegangen ist. Mhm. Wir haben ja in Deutschland wir haben auch eine religionskritische Tradition in Gefolge der Aufklärung, aber die ist doch sehr tolerant und lange nicht so aggressiv, wie wir das etwa aus den französischen Traditionen oder auch aus den englischen Traditionen kennen. Und insofern war dieser Ton auch neu. Also ich erinnere mich an Kinderbücher, in denen Pfarrer regelrecht verhohnepiepelt wurden, unter anderem auch ein Pfarrer mit dem Namen Hempelmann, aber das nur nebenbei.
Okay, das ist spannend, also das auch mal so von der Perspektive zu beleuchten, wer da zusammenkam, welche Dinge da in die Wege geleitet wurden. Ich meine, es war ja auch eine Zeit, in der dann es zu sogenannten atheistischen Kirchen kam, ich glaube vor allem in Großbritannien, aber ich meine auch den USA, wo man im Grunde das Format von Gottesdiensten übernommen hat, ja, aber ausgetauscht hat, natürlich inhaltlich, was dann so gesagt wurde. Und wie das dann, also natürlich auch das Liedgut in diesen, wenn man so will, atheistischen Gottesdiensten war dann ein anderes. Aber schon mit einer organisierten, also mit viel organisiertem Eifer, der da dahinter gesteckt hat. Das ist so ja auch jetzt, würde ich sagen, man mit diesem neuen Atheismus in Verbindung bringen kann, oder? Dass man da von Organisationen und Stiftungen und Initiativen, wo Atheisten auf Grundlage ihrer gemeinsamen atheistischen Überzeugung Sachen in die Wege leiten, sprechen kann.
Ja, ich würde trotzdem unterscheiden. Auf der einen Seite eine starke öffentlichkeitswirksame Kommunikationsform. Auf Kirchentagen hat man eine religionsfreie Zone dann zum Beispiel eingerichtet oder in Großbritannien sind Busse gefahren, an wo die außen plakatiert waren, Gott ist wahrscheinlich tot und solche Sachen. Insgesamt gesehen war das Echo dann aber über kurze Zeit stark, aber im Laufe der Zeit relativ schwach. Und das ist die eine Seite. Die andere Seite würde ich sehr viel ernster nehmen. Die hängt mit den Namen etwa von Herrn Dawkins zusammen und anderen bekannten Wissenschaftlern, speziell auch Biologen und Physikern, die eben einen naturalistischen Reduktionismus vertreten. Mit anderen Worten, die eben der Überzeugung sind, dass die Wissenschaft uns alles sagt, was wir zum Leben brauchen. Oder dass die Wissenschaft im Grunde die Wirklichkeit angemessen zu beschreiben in der Lage ist. Und dass das, was wissenschaftlich nicht beschrieben werden kann, eigentlich auch nicht existiert. Das ist sogar etwas, mit dem man quasi über die Aufklärung, wir denken nur an die Transzendentalphilosophie von Kant, deutlich hinausgegangen ist. Ja. Und diese Dinge wirken nach. Wir haben in einem naturwissenschaftlich-technischen Milieu in Deutschland vor allen Dingen eine verbreitete Haltung, dass Religion etwas zum Schmusen ist und dass die eigentlich harten Fakten, also das, was wir wirklich wissen, dass das eigentlich durch die Wissenschaften verstanden und beschrieben, ausreichend beschrieben wird. Und wer dann solche Publikationen sucht, der findet sie eben bei der GBS.
Aber inwieweit kann jetzt diese scharfe Kritik, wie sie Dawkins, Hitchens, Harris und Co. an Religion im Allgemeinen und jetzt an Christentum im Besonderen vorbringen, wirklich als repräsentativ für Atheisten angesehen werden? Also wie haben denn andere Atheisten auch auf diese auch sehr scharfe Kritik an Religion reagiert?
Ja, eben in der Weise, dass man entweder enttäuscht war. Das Buch wurde ja gehypt, der Gotteswahn, God's Delusion. Und man dann bei näherer Prüfung festgestellt hat, Herr Dawkins ist zwar ein überragender Biologe, ein weltweit bekannter Evolutionsbiologe, aber pardon, von Philosophie, Wissenschaftstheorie und Theologie versteht er nicht so viel. Und das hat dann auch dazu geführt, dass man eigentlich eine Identifikation jetzt mit diesem religionskritischen Buch nicht vollzogen hat. Ich würde auch gerne nicht nur von der Reaktion von Atheisten sprechen, sondern von Menschen, die eher religionskritisch eingestellt sind. Hm. Das Buch hat zwar eine enorme Verbreitung gefunden, aber es hat keine Tiefenwirkung letzten Endes entfaltet. Ich will mal ein Beispiel erzählen, womit das zusammenhängt. In meinen Augen auch eine entscheidende Schwäche des Buches. Dawkins kritisiert als Wortführer eben auch des neuen Atheismus die von ihm aufgespießte Noma-Theorie, No Overlapping Materia. Also es gibt keine gemeinsame Fläche von Wissenschaft und Religion. Also wir verdanken das letzten Endes Immanuel Kant, der mit dem berühmten Satz zum Ausdruck gebracht hat, ich musste das Wissen einschränken, um zum Glauben Platz zu bekommen. Und das heißt, es gibt für den Glauben einen legitimen Raum, solange er sich nicht rational gebärdet. Und umgekehrt, die Vernunft ist bezogen auf das, was wir in Raum und Zeit beschreiben können, hat aber in metaphysischen Fragen letzten Endes bis auf Transzendentalien nicht zu suchen. Und damit sind wir in Deutschland, 200 Jahre eigentlich sehr, sehr gut gefahren. Das ist der Konsens der Wissenschaftstheoretiker weithin. Und Herr Dawkins geht dahin und stellt das einfach in Frage und sagt, doch, die Naturwissenschaft hat das Recht, eben auch zu religiösen Fragen Stellung zu nehmen. Und das entspricht nicht unserer Tradition und das ist natürlich auch wissenschaftstheoretisch äußerst fragwürdig, weil, vielleicht kommen wir ja nachher nochmal da drauf, sonst wäre das jetzt ein eigenes Referat, weil der moderne Wissenschaftsbegriff geradezu davon lebt, dass er einen methodischen, aber keinen dogmatischen Atheismus vertritt. Also quasi die Gottesfrage bewusst ausklammert. Nicht verneint, sondern ausklammert. Und das entspricht eben diesem kantischen Prinzip. Und da büxt Dawkins und dann eben auch seine Gefolgsleute auf breiter Front aus.
Ja, Sie sprechen ja diese Zweiteilung an und in den Köpfen vieler Menschen wird da unterschieden zwischen diesen zwei Bereichen. Also einmal einem faktischen, in dem beispielsweise wissenschaftliche Erkenntnisse angesiedelt sind, und einem persönlich subjektiven. Und da wird dann in diesem persönlich subjektiven Bereich schon zugestanden, dass man sich auf anhand persönlicher Präferenzen sich eine religiöse Weltsicht heraussuchen kann, aber die müsste letztlich von der faktischen wissenschaftlich untermauerten Ebene getrennt werden. Ja. Halten Sie aus biblisch-theologischer Perspektive so eine Trennung für sinnvoll? Ist sie mit dem christlichen Weltbild vereinbar? Oder geben wir da als Christen und Christinnen einen Raum ab, den wir nicht abgeben sollten?
Ich halte es aus biblisch-theologischer Sicht, von der biblischen Anthropologie her, wie die Bibel den Menschen sieht oder die biblischen Traditionen den Menschen beschreiben, für absolut unannehmbar, nicht haltbar. Und ich halte es auch für philosophisch, für nicht haltbar. Ich kann beides kurz begründen. Die Heilige Schrift, vor allen Dingen das Alte Testament, das da natürlich wichtig ist, das Neue baut auf ihm auf, sieht den Menschen als eine Ganzheit von Leib, Seele und Geist. Die Vernunft selber ist kein eigenes Vermögen, wie wir das etwa im Bereich der griechischen Philosophie haben, sondern Paulus kann das so schön formulieren, mehrfach. Er spricht von der Vernunft des Fleisches. Das heißt, die Vernunft, das Vernunftvermögen sitzt im Grunde auf der leiblichen Existenz. Ich lebe und ein Exponent meines in dieser Welt Seins ist im Grunde mein Erkenntnisvermögen. Das nimmt ganz moderne, auch postmoderne Einsichten in das Funktionieren von Erkenntnis glatt vorweg. Also entscheidend ist die Einsicht in diese Untrennbarkeit der Dinge. Zweitens, ich denke an Adolf Schlatter, der sich schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit solchen Tendenzen auseinandergesetzt hat. Der Kulturprotestantismus hat uns das ja sehr, sehr nahe gebracht. Also historistisch dürfen wir die Bibel und alles auseinandernehmen, restlos historisieren, das heißt eben im Grunde auch einebnen. Aber daneben besteht ja immer noch der Raum für eine persönliche Frömmigkeit, die durch ein solches wissenschaftliches Verfahren nicht angetastet werden kann. Und Schlatter sagt, das ist milde Schizophrenie. Und das zerreißt den Menschen letzten Endes in zwei Teile. Das ist nicht lebbar. Also mir ist das im Theologiestudium öfter begegnet, wenn ich auf fromme Theologiestudenten getroffen bin. Ich erinnere mich an einen, der sagte, ja, natürlich arbeite ich historisch-kritisch, aber ich habe die Ergebnisse bis zu meinem Examen nie ernst genommen. Also man blendet das im Grunde systematisch aus und sagt, das, was ich mit dem Verstand erkenne, darf für meinen Glauben keine Bedeutung haben. Das stimmt natürlich auch theologisch nicht, denn Gott ist ja in Jesus Christus Teil unserer Geschichte geworden. Ja, und das bedeutet, dass ich eben auf die Offenbarung Gottes, das ist das Wesen des christlichen Glaubens, auch historisch, wissenschaftlich natürlich zugehe. Und das kann ich nicht einfach ausklammern, weil sonst die ganz große Gefahr besteht, dass der Glaube reduziert wird auf eine bloße Innerlichkeit. Ja, und wissenschaftstheoretisch stimmt das natürlich schon dreimal nicht. Sie sprachen von quasi Fakten und von dem subjektiven. Schon in einer solchen Frage offenbart sich ein Weltbild, eine Philosophie, die heute nicht mehr akzeptabel ist. Es gibt keine Fakten in dem positivistischen Sinne, dass ich quasi etwas, was an sich besteht, aufsuchen könnte. Sondern gerade der Blick auf die moderne Physik, also ich rede jetzt noch nicht mal von Geschichtswissenschaft, der Blick auf die moderne Physik zeigt uns, dass jede Erkenntnis abhängig ist von letzten subjektiv gewählten Voraussetzungen. Über die können wir Konsense erzielen, aber sie sind nicht einfach an sich als wahr gegeben.
Ja, das Narrativ, das einem auch von verschiedenen Atheisten da entgegenschlägt, ist aber letztlich ja genau das. So, ihr Christen, ihr könnt euch dann noch in euren spirituellen Gefühlen, fern der wissenschaftlichen Erkenntnisse, eure schöne Welt so zusammenträumen. Aber die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Neuzeit verorten letztlich den Glauben immer in so einen Bereich des Subjektiven, was zeigt, dass die Zeit der Religionen vorbei ist. Und ja, auch die Statistiken zeigen ja vermeintlich, dass Religion sich in einem stetigen Niedergang befindet. Das ist dann häufig nicht nur korrelativ, sondern auch nach Ursache-Wirkungsprinzip verortet wird in wissenschaftliche Erkenntnisse. Darin verortet wird, dass man sagt, Religion ist im Niedergang, weil wir heute so viele Erkenntnisse haben, die im Grunde unvereinbar sind mit dem naiven Weltbild, dem voraufgeklärten Weltbild, wie wir es im Christentum oder auch anderen Religionen finden. Ja. Was wäre da Ihre Sicht dazu?
Ja, jetzt haben Sie sehr, sehr viel vorgetragen. Und es fällt schwer, auf all das einzugehen, zusammen. Das ist natürlich eine Verzeichnung von Religion und es ist vor allen Dingen eine Verzeichnung von Wissenschaft. Wissenschaft, der moderne Wissenschaftsbegriff, im Gegensatz zu dem aristotelischen antiken Wissenschaftsbegriff, ich sagte es eben schon, schließt den Gottesgedanken eigentlich aus. Er stellt ihn zurück. Also für Aristoteles ist Gott im Grunde Teil des Systems. Und nachdem im 30-jährigen Krieg sich die beiden großen Konfessionen, die beide Anspruch auf die absolute Wahrheit hatten, nicht verständigen konnten, auch keine der beiden Parteien gesiegt hat militärisch. Das war bis dahin ja im Grunde ein Mittel der Wahrheitsdurchsetzung. Der Westfälische Frieden 1648, ein Frieden war, der auf Erschöpfung beruht, nicht auf Einsicht. Hat man dann im 17. Jahrhundert die Grundentscheidung getroffen, Hugo Grotius und andere zu sagen, wir können uns nicht mehr auf eine metaphysische Wahrheit verlassen. Das Einzige, was uns in dieser Situation bleibt, ist eine, ich formuliere es modern, eine metaphysikfreie Vernunft. Eine Vernunfterkenntnis, die ohne weltanschauliche Voraussetzungen auskommt. Und das ist ein ziemlich erfolgreiches Modell gewesen. Also ein Jude und ein Katholik und ein japanischer Buddhist, die können sich prima verständigen auf physikalischer, chemischer und so weiter Ebene. Und ein Muslim oder ein Christoph, die jetzt nicht sagen, ja, wenn ich jetzt meinen Glauben mit einkalkuliere, hat diese Brücke eben eine höhere Tragfähigkeit oder so etwas. Ja. Man kann das natürlich sagen, ist auch vielleicht auch nicht falsch, aber in einen wissenschaftlichen Diskurs gehört das nicht hinein. Und diese Restriktion ist aber von ungeheurer Bedeutung, weil sie nämlich bedeutet, der Wissenschaftsbegriff hat seine philosophische, seine Weltdeutungskompetenz ja 100% eingebüßt. Das heißt, ich kann eben als Wissenschaftler nichts mehr sagen über den Sinn der Wirklichkeit. In dem Moment, wo ich das tue, rede ich vielleicht persönlich, und das ist ja auch interessant, was Herr Dawkins oder Herr Weizsäcker persönlich denken, ob sie Christen sind oder Atheisten, aber sie reden eben nicht mehr mit der Autorität von Wissenschaftlern. Mhm. Und diese Grundentscheidung müssen wir durchfechten, die von allerhöchster wissenschaftstheoretischer Bedeutung ist. Ja? Und dann ist es eben auch nicht möglich zu sagen, Wissenschaft gibt eine genügende Beschreibung der Wirklichkeit ab. Im Gegenteil, sie hat sich aus den für uns als Menschen entscheidenden Bereichen der Erkenntnis total zurückgezogen. Ich hatte mich jetzt in den letzten beiden Wochen sehr intensiv mit dem Vertreter, Begründer der kritischen Theorie beschäftigt, mit Max Horkheimer. Und dessen Hauptkritik am Positivismus, also an dieser von Ihnen gerade geschilderten Einstellung, der Positivismus des Wiener Kreises, in gewisser Weise ein Vorläufer von Herrn Dawkins und Hawking auch. Und Max Horkheimer sagt, das, was rein positivistisch festzustellen ist, betrifft ja die eigentlichen Fragen des Menschseins überhaupt noch nicht. Also warum ich nicht hassen soll, warum ich meinen Hass nicht ausleben soll, warum ich mich anderen Menschen zuwenden soll. Genau auf diese Fragen findet Wissenschaft überhaupt keine Antwort.
Ja, jetzt haben Sie gerade schon angeführt, dass Ihnen da atheistische Naturalisten wie ein Dawkins und Co. zu weit gehen, wenn sie ihre eigenen weltanschaulichen Überzeugungen mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit verknüpfen. Aber doch würde mich interessieren, weil Sie das ja auch so in Ihrem Buchtitel formuliert haben, der neue Atheismus und was wir von ihm lernen können. Ja. Was können wir denn vom neuen Atheismus lernen? Was sind dessen besseren, was sind dessen weniger überzeugenden Argumente? Wie hat es diese Aussage in den Buchtitel geschafft?
Ja, weil ich natürlich gespürt habe und bis heute spüre, dass man diese Leute nur als Gegner ansieht. Ja, sie bedrohen den Glauben oder wie auch immer. Und meine Haltung gegenüber der Infragestellung des Glaubens ist, dass wir grundsätzlich bereit sein sollten, auf Kritik zu hören. Dass wir immer versuchen sollten, das Körnchen Wahrheit, und manchmal ist es ja auch noch etwas mehr, in der Kritik, die wir hören, ernst zu nehmen. Und erst, wenn wir zugehört haben, in einem zweiten Schritt selber auch zu versuchen zu antworten. Also vieles geht mir da in christlicher Apologetik auch viel zu schnell. Aber jetzt konkret zu Ihrer Frage. Was ich absolut richtig finde, ist, dass Menschen insistieren auf vernünftige Argumentation. Davon haben wir viel zu wenig. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal an das denken, was viele Menschen mit Postmoderne etwas plakativ bezeichnen, wo jeder im Grunde seine eigene Vernunft haben darf, das zerstört Kommunikation. Das mindestens gefährdet sie es. Und hier haben wir übrigens, sind wir dann auch Bundesgenossen im Hinblick auf diese Front. Und hier wird eben gesagt, wenn du etwas behauptest, solltest du in der Lage sein, es eben auch in vernünftiger, nachvollziehbarer, kontrollierbarer Weise zu entfalten. Und ich denke, das täte uns Christen manchmal sehr, sehr gut. Weil das, was wir sagen würden, sachhaltiger würde. Und weil wir uns auch der eigentlichen Substanz unseres Glaubens dann eben mehr bewusst wären. Ich muss doch zum Beispiel die historische Rückfrage nach Jesus und vor allen Dingen nach der Auferstehung überhaupt nicht scheuen. Im Gegenteil, in dem Moment, wo ich mich dem stelle, vergewissere ich mich meines Glaubens und kann ihn auch ganz, ganz anders zur Geltung bringen.
Also sind sich da, sag ich mal, evangelikale oder pietistische, frömmere Christen in der Sache näher mit den neuen Atheisten als vielleicht mit manchen Kulturprotestanten, die da eine Trennung von Glaube und Historizität vornehmen?
Richtig. Also ein schönes Beispiel für das, was Sie gerade gesagt haben, wäre Hans Albert, mit dem ich ja manchen Strauß gefochten habe, mündlich und schriftlich. Und Hans Albert sind die Konservativen, die etwas behaupten, mit denen man streiten kann, lieber als eine existenziale oder kulturprotestantische Tradition, wo man quasi den kritischen Fragen nur ausweicht. Ich erinnere mich an eine Debatte von Gerhard Ebeling, also dem wichtigsten Schüler der Bultmann-Schule, mit Hans Albert. Der gemeinsame Verleger hat ein Gespräch organisiert. Beide haben bei J.C.B. Moore Paul Siebeck veröffentlicht und der hat das dann zum Anlass genommen. Und Hans Albert befragt dann Gerhard Ebeling, ob er denn von der Existenz Gottes ausgehe. Beziehungsweise er stellt eine Frage, wo er das unterstellt, dass Gerhard Ebeling das tut. Und Gerhard Ebeling antwortet ihm und sagt, also auf so primitive Voraussetzungen lasse ich mich natürlich nicht ein. Das war für das Gegenüber natürlich eine Steilvorlage im Hinblick auf die Frage, woran glaubst du denn dann überhaupt? Also das, was uns hier entgegenkommt, auch im kritischen Rationalismus bei Albert Popper, ist die Frage, was ist denn eigentlich die Substanz deines Glaubens? Wenn ich von dieser Frage absehe, dann bleibt doch eigentlich nur, dass ich an mich selber glaube, an meine Erfahrung, an meine Gefühle, an meine Intuition, an meinen Eindruck, ich habe gerade Kontakt mit Gott.
So, wenn wir jetzt an der Gotteswahn denken, von dem wir es jetzt schon hatten, was wird denn da ins Feld geführt gegen die Existenz Gottes? Und ja, welche Argumente halten Sie da auch für gewichtig, welche für weniger gewichtig?
Naja, er setzt sich dann natürlich mit den mittelalterlichen Gottesbeweisen auseinander, vor allen Dingen mit Thomas von Aquin. Und das ist so eine der ausgesprochen Schwachstellen des Buches, wo man also merkt, dass er philosophiegeschichtlich da nicht so viel drauf hat. Also ein kurzer Hinweis, Thomas von Aquin beansprucht ja im modernen mathematischen Sinn gar keinen Gottesbeweis, sondern es ist im Grunde ein Versuch, den Gottesgedanken evident zu machen. Also Thomas von Aquin will im Grunde sagen, da, wo ihr vernünftig unterwegs seid, wo ihr zum Beispiel Ursache-Wirkung annehmt in der Beobachtung der Wirklichkeit, da kommt ihr, wenn ihr dieses Kausalitätsprinzip braucht, eigentlich gar nicht drum herum, irgendwann auch mal eine erste Ursache zu denken. Und dann sagt er so ganz trocken zum Schluss, und diese erste Ursache nennen wir Gott. Also es sind gar keine Beweise. Immanuel Kant hat dann davon gesprochen, dass es sich hier um einen kosmologischen Gottesbeweis handle. Thomas hat den Anspruch nie erhoben. Also das ist zum Beispiel so ein Beispiel. An anderer Stelle nehme ich Dawkins sehr, sehr viel ernster. Wenn es um die Frage geht, hat sich christlicher Glaube nicht, das gilt jetzt auch für Sam Harris und Hitchens, vielfach zu einem Instrument der Unterdrückung freier Meinungsäußerung und so weiter entwickelt in der abendländischen Kultur und Philosophiegeschichte, Kirchengeschichte, beobachten wir ja eine Melange von Staat und Kirche. Die konkurrieren zwar miteinander, das linke und das rechte Schwert, nicht? Also wer dominiert, der Papst oder der Kaiser, aber letzten Endes bilden sie eine Ehe, die im Grunde nicht zu knacken ist und die zu einem einzigartigen Unterdrückungsinstrument wird. Ich mache das an einer Stelle noch deutlich. Der Heretiker, also derjenige, der theologisch ausbüchst und den Konsens nicht teilt, wird eben im Mittelalter und bis in die frühe Neuzeit hinein auch staatlich verfolgt als Krimineller. Der Heretiker als Krimineller und der Kriminelle stellt sich, weil er gegen die staatlichen Ordnung verstößt, auch gegen das göttliche Gebot, stellt sich außerhalb der Kirche. Und gegen diese Symbiose konnte man im Regelfall nur als Märtyrer an. Und auf solche Herrschaftsmechanismen hingewiesen zu haben und zu sagen, Leute, das Ganze, was ihr als Evangelium, gute Botschaft und so weiter verkündigt, das überzeugt doch nicht angesichts dieser dokumentierten Geschichte. Das finde ich sehr hilfreich.
Ja, man sollte ja auch als Christ von der Kritik anderer lernen und selbst sei sie auch noch so religionskritisch und mit einem Mindset verbunden, dass man an vieler Stelle kritisieren kann, aber da werden sicherlich gute und wichtige Punkte auch angesprochen. Aber was hat sich denn Ihrer Ansicht nach verändert, seitdem Sie 2010 Ihr Buch geschrieben haben? Das ist ja mittlerweile jetzt auch schon 14 Jahre her. Hat sich der Diskurs seitdem verschoben? Yeah. Ich nehme das so wahr. Hat sich was an der gesellschaftlichen Perspektive auf Religion verändert? Man denkt an Menschen wie Jordan Peterson, die sich jetzt nicht als gläubige Christen so zumindest outen würden in der Öffentlichkeit, aber doch eine ganz andere Perspektive nochmal reinbringen in den gesellschaftlichen Diskurs, würde ich so wahrnehmen. Wie nehmen Sie das so wahr?
Jordan Peterson ist jetzt USA. Da würde ich schon mal grundsätzlich sehr, sehr unterscheiden. Wir haben manchen Einfluss aus den Vereinigten Staaten, nicht nur guten, durch Übersetzungen und ähnliche Prozesse. Aber die kontinentaleuropäische Lage ist nochmal eine andere. Und wir reden jetzt über Deutschland. Das ist auch nur das, was ich wirklich überschaue. Ansonsten müsste ich aus zweiter oder dritter Hand reden. Wir haben in den letzten Jahren Kirchenaustrittszahlen, die in einer Weise gestiegen sind, wie das viele nicht erwartet haben. Ich könnte zeigen, dass ich das erwartet habe, aber ich war da ein einsamer Rufer in der Wüste. Und diese Kirchenaustrittszahlen haben sicherlich mit den Missbrauchsskandalen zu tun. Leute sind aus der evangelischen Kirche ausgetreten, wenn es Nachrichten über Missbrauch in der katholischen Kirche gab. Aber das war in ganz vielen Fällen nur der Anlass. Das heißt, an dieser Stelle zeigt sich die Brüchigkeit einer weithin sogenannten konventionellen Kirchenmitgliedschaft. Und da würde ich tatsächlich eine fundamentale Veränderung auch in der religionssoziologischen, kirchensoziologischen Lage in Deutschland festmachen. Wir haben noch bis in den Anfang der Nullerjahre eine gewisse Selbstverständlichkeit im Konnex mit der Kirche. Man musste in den meisten Bereichen in Deutschland doch noch begründen, wenn man aus der Kirche austritt. Heute kippt das um. Sie müssen im Bekanntenkreis vielfach begründen, warum Sie denn noch Mitglied in der evangelischen oder katholischen Kirche sind. Von der Mindset-Theorie, die ja unterscheidet zwischen prämodern, traditionsorientiert, modern, kritisch und postmodern, pluralistisch, wenn man mal dieses sehr grobe Schema zugrunde legt, das ich allerdings mit dem Sinus-Institut auch abgeklärt habe. Die analysieren vor einem ähnlichen Raster. Muss man sagen, etwa 40% der Lebenswelten, in denen sich die deutsche Bevölkerung bewegt, ist postmodern pluralistisch geprägt. Postmodern pluralistisch bedeutet aber, ich bin gar nicht so fanatisch, dass mir das gefallen könnte, wenn da jemand so energisch einen atheistischen Standpunkt vertritt. Sollen die Leute doch in der Kirche bleiben, wenn sie wollen. Und da glücklich werden, ist doch alles gut. Ich muss ja nicht, ich kann austreten oder ich bin es gerade. Und dieser für den größten Teil unserer Bevölkerung inzwischen doch diese entscheidende Haltung führt zu einem ganz anderen Bild auch im Hinblick auf einen solchen radikalen Atheismus. Da wird man im Regelfall sagen, die dürfen das natürlich sagen, klar, Meinungsfreiheit, aber was soll der Geiz? Ja, was bringt das noch? Und jetzt zumal, wenn man sieht, dass wir quasi in unserer Generation erleben, wie die beiden großen Konfessionen in die Knie gehen.
Ja, man könnte auch sagen, also so nehme ich das wahr, dass sich da auch in der christlichen Apologetik sehr oft und sehr lange mit einem gegenüber Allan Dawkins, einem neuen Atheisten, so auseinandergesetzt wurde, der aber so jetzt in der Gegenwart gar nicht mehr so oft vorzufinden ist. Also es gibt diese sehr lautstarken und offensiven Atheisten, aber oftmals stößt man ja eher auf Leute, die sich da als Agnostiker identifizieren würden. So, ich kann es nicht genau sagen, ich weiß es nicht, während man ja im Atheismus schon weitergeht, nämlich zu sagen, Gott existiert nicht.
Also aus philosophischer Sicht, aus erkenntnistheoretischer Sicht, ist eine agnostische Position deutlich haltbarer als eine atheistische. Das ist auch bei Nietzsche schon grundgelegt. Im Grunde behaupten sie ja als Atheist ähnlich viel wie als Theist. Ja, und das ist also eine deutlich schwieriger zu haltende Position. Das ist nicht die eigentliche Front, vor der wir stehen, meiner Meinung nach. Sondern es geht im Grunde darum, dass wir uns auf das neue Wahrheitsdenken einlassen. Das wird uns aber ja nochmal in einem anderen Podcast beschäftigen, das uns in diesen postmodernen Mindsets begegnet.
Spannend ist auch, wie in den letzten Jahren auch, ich hatte jetzt Jordan Peterson angesprochen, den ich jetzt zumindest schon so ein bisschen in meiner Wahrnehmung als jemand erlebe, der viele Leute auch hier in Deutschland stark prägt. Ich würde es schon so empfinden, dass da eine positivere Grundstimmung gegenüber Glauben oder Spiritualität da ist, als es jetzt so in diesem Dunstkreis des neuen Atheismus gegeben wäre. Bis hin, dass jetzt letztes Jahr die sehr bekannte Atheistin, die auch eben ja manchmal als das inoffizielle fünfte Pferd der Four Horsemen of New Atheism gehandelt wurde, zum christlichen Glauben gefunden hat. Ayaan Hirsi Ali ist eine Niederländerin mit somalischem Hintergrund. Sie war Muslima und ist dann lange Zeit als scharfe Gegnerin von Religion in der Öffentlichkeit aufgetreten und hat sich dabei eben auch, wie gesagt, mit Dawkins und Co. umgeben. Und sie hat in einem Artikel ganz offen ihre Hinwendungen zum Christentum öffentlich gemacht. Und ich möchte mal einen längeren Abschnitt aus ihrem Artikel vorlesen und sie um ihre Gedanken dazu bitten. Dort hat sie geschrieben: Für mich ist diese Gewissens- und Redefreiheit vielleicht der größte Vorteil der westlichen Zivilisation. Sie ist dem Menschen nicht in die Wiege gelegt. Sie ist das Ergebnis jahrhundertelanger Debatten innerhalb der jüdischen und christlichen Gemeinschaften. Es waren diese Debatten, die Wissenschaft und Vernunft voranbrachten, Grausamkeiten verringerten, Aberglauben unterdrückten und Institutionen schufen, um das Leben zu ordnen und zu schützen und gleichzeitig so vielen Menschen wie möglich Freiheit zu garantieren. Im Gegensatz zum Islam wuchs das Christentum über sein dogmatisches Stadium hinaus. Es wurde immer deutlicher, dass die Lehre Christi nicht nur eine begrenzte Rolle für die Religion als etwas von der Politik Getrenntes bedeutete, sie implizierte auch Mitgefühl für den Sünder und Demut für den Gläubigen. Dennoch wäre ich nicht ehrlich, wenn ich meine Hinwendung zum Christentum alleine auf die Erkenntnis zurückführen würde, dass der Atheismus eine zu schwache und spaltende Lehre ist, um uns gegen unsere bedrohlichen Feinde zu stärken. Ich habe mich auch deshalb dem Christentum zugewandt, weil ich das Leben ohne spirituellen Trost letztlich als unerträglich, ja fast als selbstzerstörerisch empfand. Der Atheismus konnte eine einfache Frage nicht beantworten. Was ist der Sinn und Zweck des Lebens?
Da sind jetzt auch wieder eine ganze Reihe von Punkten natürlich angesprochen. Ein sehr interessantes Votum aus einer dezidiert schwarzafrikanischen Perspektive, die Dinge identifiziert, die uns in Deutschland oder in der europäischen Tradition wahrscheinlich gar nicht so bewusst sind. Und da würde ich dann zunächst mal auch gerne sagen, ja, vieles in dieser freiheitlichen Tradition hat tatsächlich für sehr viele Menschen weltweit Bedeutung und wir versuchen ja auch diese Dinge zu kommunizieren, manchmal mit Gewalt zu exportieren, aber das ist jetzt ja auch nicht unser Thema. Ich würde aber gerne mindestens an zwei Stellen auch differenzieren. Im Gegensatz zum Islam, sagt sie, wuchs das Christentum über sein dogmatisches Stadium hinaus. Also geschichtlich gesehen stimmt das so nicht. Wir haben gerade im Mittelalter und in der frühen Neuzeit einen Islam, der dem Christentum wissenschaftlich, auch naturwissenschaftlich, weit, weit überlegen war. Hing unter anderem mit der Rezeption von Aristoteles zusammen, den mittelalterliche Denker im Bereich christlicher Theologie weitgehend haben liegen lassen. Zunächst einmal durch Thomas hat sich das dann erst geändert. Wir haben, also christliche Wissenschaftler haben sehr, sehr viel von Muslimen gelernt. Und es gab auch Toleranzmodelle, die mindestens akzeptabel sind. Also das geht mir hier ein bisschen schnell. Und umgekehrt würde ich sagen, also zu diesen jüdisch-christlichen Debatten gehört natürlich auch die Heilige Inquisition, gehört die Tatsache, dass bis ins 17., frühe 18. Jahrhundert hinein Menschen verbrannt worden sind, weil man ihnen unterstellt hat, sie seien Hexen oder Zauberer. Und das war jetzt nicht eine Nebenerscheinung, sondern hat ganze Landstriche in Deutschland und weit darüber hinaus in Atem gehalten und in Furcht und Schrecken versetzt. Und das, was wir heute erleben, bedeutet, dass wir uns in diese Situation gar nicht hineinversetzen können. Also das wären jetzt mal zwei Einschränkungen unter der Voraussetzung, dass ich auch versucht habe zu würdigen, was sie gesagt hat. Der spirituelle Trost, den finde ich natürlich im christlichen Glauben auch. Aber auch da würde ich gerne differenzieren. Ich finde ihn nicht oder wenig in den großen Kirchen und ich finde ihn wenig im traditionellen evangelikalen, pietistischen oder charismatischen Gemeinschaften. Ich weiß, dass ich mich jetzt unbeliebt mache, ja? Sondern ich denke manchmal, wir sollten Jesus Christus mehr ins Schaufenster stellen. Da finde ich den Trost. Wenn ich Evangeliengeschichten lese, wenn ich mich mit anderen Christen verbünde, um auf Notlagen in dieser Gesellschaft zuzugehen. Wir Kooperationsgemeinschaften bilden und dann gemeinsam beten für uns und für diese Welt. Aber eine doch sehr stark auf sich selbst bezogene Binnenfrömmigkeit, die wir jedenfalls in großen Teilen der von mir eben böse apostrophierten Mitchristen finden, die hat nicht die Ausstrahlung, jedenfalls für mich, dass ich in ihr spirituellen Trost finden würde.
Gut, wir haben hier die interessante Situation, dass eine Muslima, die auch für ihre Abwendung vom Islam sehr gelitten hat, da natürlich auch von vornherein eine biografische Note schon gegeben ist, Atheistin geworden ist, jahrelang bekannt war für ihre Kritik an Glauben und da halt vor allem natürlich am Islam, für sich selber zu dem Schluss kam zu sagen, letztlich hat der Atheismus mir zu wenig zu bieten. Ich empfinde einen konsequent durchgedachten Atheismus als trostlos. Und
das ist so, ja.
Jetzt wäre so die Frage, ist das genug? Also ist das nicht vielleicht auch am Ende nur so eine Art, ja, ich meine, sie ist ja noch auf ihrem Weg. Sie sagt, ich gehe in die Kirche, ich bin dabei, viel zu lernen. Sie ist auf ihrer Reise und Jüngerschaft ist ja auch etwas Prozesshaftes. Das passiert ja nicht von heute auf morgen.
Richtig, ja.
In ihrem Artikel, da kam mir insgesamt Jesus für mein evangelikales Mindset ein bisschen zu wenig vor. Aber es ist schon eine Richtung, die sie einnimmt, die ich spannend finde, weil sie ja aufzeigt, dass, wo missionarische Anknüpfungspunkte liegen können, nämlich dass ein konsequent durchgedachter naturalistischer Atheismus am Ende in den Nihilismus führt.
Ja, also zunächst mal, wenn ich auf Jesus Christus als Mittelpunkt hinweise, dann ist das kein neupietistischer oder evangelikaler Reflex, dass der Name Jesus nicht oft genug genannt worden ist. Sondern,
das wollte ich auch nicht sagen.
Ja, also das ist mir jetzt aber
ja, ja.
von entscheidender Bedeutung, dass da, wo wir eine Wiedergeburt des christlichen Glaubens finden, das geht nicht über ökumenische Veranstaltungen und so weiter, sondern es geht in der gemeinsamen Beziehung auf diese uns gemeinsame Mitte. Nur so wird es gehen. Im Besinnen darauf, wer Jesus Christus eigentlich ist und was er für diese Welt bedeuten kann. Und wenn sie ist auf dem Weg, ja. Ich habe ja von mir aus nur gesagt, wo ich den spirituellen Trost finde. Und wo ich allerdings meine, dass man ihn auf die Dauer alleine nur finden kann. Spirituellen Trost finde ich natürlich auch in der Liturgie. Aber letzten Endes geht es darum, dass all das, was wir tun, auch geistlich tun, auf Jesus Christus hin durchsichtig wird. Zu dem zweiten Punkt hatten wir ja schon gesprochen. Das ist vollkommen richtig. Also eine Wissenschaftsgläubigkeit, die eben das, was man wissenschaftlich unter einem methodischen Atheismus, also auf Deutsch gesagt agnostisch, feststellen kann, für alles hält, was zu dieser Welt zu sagen ist, ist als solche per se nihilistisch, ja? Weil sie die ganze Frage, den ganzen Bereich der Fragen ausblendet, die eben schlicht und einfach elementar sind. Kant sagt, was ist der Mensch? Diese Grundfrage lässt sich im Grunde aufblättern in drei Unterfragen. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und das sind die Fragen, auf die Wissenschaft als solche keine Antwort geben kann. Und deshalb kann Wissenschaft in Anführungsstrichen nicht die Antwort auf unsere Fragen sein.
Wir kommen zum Schluss dieses spannenden Interviews. Ich würde aber gerne da noch mit einer letzten Frage enden. Jetzt haben Sie schon die zahlreichen Kirchenaustritte der beiden Großkirchen angeführt. Und vorher hatten Sie es auch von der Giordano-Bruno-Stiftung. In einem Video der Giordano-Bruno-Stiftung, das ich auf deren YouTube-Kanal gefunden habe, da sprach man vom säkularen Jahrzehnt und beruft sich damit eben auf genau diese hohe Zahl der Kirchenaustritte. Und jetzt würde mich interessieren, ob Sie das so wahrnehmen. Haben Sie das Gefühl, die Menschen werden wirklich säkularer oder atheistischer? Muss man auch nochmal unterscheiden, jetzt diese Begriffe. Aber glauben Sie, wenn wir es jetzt von Spiritualität haben, dass es da vielleicht ein Wiedererwachen der Spiritualität gibt? Ich meine, wir haben ja jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte, auf die wir zurückschauen können, seit dem Niedergang der Ostblockstaaten, wo wir ja auch Länder beobachten können, die über Jahrzehnte einen sehr dogmatischen Atheismus kennengelernt haben und wo ja jetzt auch schon wieder einiges passiert ist. Also haben Sie das Gefühl, die Reise geht immer mehr Richtung Atheismus und dass die Kirchenaustritte damit zusammenhängen, oder können Sie sich vorstellen, dass da eine Offenheit für Spiritualität da ist, die auch für uns als Christen eine missionarische Anknüpfungsmöglichkeit bietet?
Auch das waren jetzt wieder mehrere Fragen. Ich glaube nicht, dass es in Richtung mehr Atheismus geht. Noch einmal, Atheismus ist als solche eine anstrengende Position, eine Position, die ich begründen muss und die angesichts eines der Tendenz zu einem postmodernen Pluralismus ja auch ganz schnell als intolerant apostrophiert werden kann. Zweitens, was klar ist, Stichwort säkulares Jahrzehnt, in dem Moment, wo der christliche Glaube in seinen institutionellen Formen sich zurückzieht, Ausdünnung der Pfarrerschaft, Ausdünnung der Repräsentanz durch Immobilien, Kirchenaustrittszahlen in nahezu Millionengröße. In dem Moment entsteht ein Vakuum. Und in dieses Vakuum dringen neue Orientierungen ein. Und zwar jeder Natur. Sicher auch atheistischer, warum denn nicht? Sicher aber auch konservativ fundamentalistischer. Also es gibt ganz viele Menschen, die angesichts auch der Orientierungslosigkeit, die sie erleben, zu einem intellektuellen Kurzschluss neigen und sagen, ich kürze es ab, ich entschließe mich jetzt mal einfach daran zu glauben. Ja, und wehe, du stellst das in Frage. Oder eben auch im Hinblick auf eine weltanschauliche Gleichgültigkeit, die letzten Endes sagt, wir müssen versuchen, in diesem Leben irgendwie klarzukommen. Adaptiv-pragmatisches Milieu nennt das Sinus-Institut. Letzte Frage, wo liegen unsere Kommunikationschancen? Der christliche Glaube ist groß geworden, nicht durch Evangelisationsveranstaltungen, sondern eine, jetzt kommt eine Lieblingsstelle von mir, 2. Korinther 3, Vers 2 und 3. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid. Geschrieben nicht mit Tinte, nicht gehauen auf steinerne Tafeln, sondern dann kommt das fleischerne Herz, das Paulus anspricht. Die soziale Interexistenz der Christen, so schlimm die Gemeinde war, 2. Korintherbrief, die soziale Interexistenz der Christen in der Hafenstadt Korinth ist zum Brief Christi geworden. Noch nicht mal die Bibel, ja, das dürfte man ja gar nicht sagen, wenn es da nicht stünde, sondern das Zusammenleben dieser Menschen, die in Christus ihre Erlösung gefunden haben und die das offenbar bei allen Mängeln ausgestrahlt haben, das hat gewirkt. Und deshalb meine ich, das wäre auch heute wieder der Weg, wo wir quasi aus dem konfessionellen Zeitalter uns verabschieden, dass wir uns Christen einfach mit unserem Leben auch aussetzen, auch mit unseren Fehlern, mit unserer Vergebungsbedürftigkeit, mit unseren Schwächen und einfach zeigen, sichtbar werden lassen, was christlicher Glaube für die normale Existenz bedeutet. Dann werden Menschen nachfragen und dann können wir ihnen auch apologetisch, dogmatisch weiterhelfen.
Ja, also unser Leben als eine lebendige Apologetik. Sie haben jetzt genügend Anknüpfungsmöglichkeiten für unsere nächste Folge schon gegeben. Da werden wir nämlich über die Postmoderne sprechen. Und da können wir gleich in der nächsten Folge sprungbrettmäßig anknüpfen an einigem schon in dieser Folge Gesagten. Für alle Podcast-Hörer, ihr müsst jetzt erstmal 2 Wochen warten. Und ja, auch auf YouTube erfolgt die Ausstrahlung dann 2 Wochen später. Wir machen direkt weiter mit der nächsten Folge. An dieser Stelle aber vielen Dank, Herr Dr. Hempelmann, für das Gespräch.
Gerne.